SRF 2 Kultur.
Die Sendung Reflexe. Im Dezember wird der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle 65. Doch an Rente denkt er noch lange nicht. Er liebt das Schreiben und hat noch 1000 Ideen für neue Geschichten und Romane. In den USA ist gerade ein 800 Seiten starker Band mit Erzählungen herausgekommen. Auf Deutsch ist jetzt sein Roman San Miguel erschienen. Johannes Kaiser hat den Autor getroffen.
Letztes Jahr habe ich den Roman »Wenn das Schlachten vorbei ist« veröffentlicht. Der spielt auf der größten der Kanalinseln, die ich von meinem Haus in Santa Barbara quer über den Kanal hinweg sehen kann. Es ist ein ökologischer Roman. Ich war da draußen und habe eine Menge Zeit mit dem Feldbiologen vor Ort verbracht. Aber in der Zwischenzeit habe ich viel recherchiert und bin dabei auf jene historischen Geschichten gestoßen, die ich jetzt in dem neuen Buch, San Miguel, erzähle. Es geht insbesondere um die Geschichten von zwei Familien, die zu unterschiedlichen Zeiten auf diese Insel San Miguel zogen, die am weitesten draußen gelegene und die unwirtlichste, um dort einige Jahre als Schafzüchter zu leben. Ich war davon fasziniert. Ich schreibe ständig über Menschen und ihre gesellschaftliche Umwelt und wie sie sich aus ihr entfernen. Für jeden auf der Welt ist es sehr verführerisch, insbesondere für Amerikaner, zwar Teil der Gesellschaft zu sein, aber sich seine eigenen Regeln zu schaffen und niemandem gehorchen zu müssen. Also im Prinzip König und Königin seiner eigenen Insel sein zu können. To be in essence king
and queen of your own island. Der 64-jährige amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle hat in seinen inzwischen 35 Romanen immer wieder den amerikanischen Traum von Freiheit und Unabhängigkeit paraphrasiert. Der war stets verbunden mit der Natur und vor allem der Herrschaft über die Natur, ihrer Unterwerfung unter den Willen des Menschen. Die US-amerikanische Seele ist bis heute von der Pioniermentalität der Siedler geprägt, die immer weiter gen Westen zogen, bis der Pazifik sie stoppte, die Indianer vertrieben, sich deren Land aneigneten und sich ihre eigenen Gesetze schufen. Insofern steht auch der jetzt übersetzte Roman T.C. Boyles in bester amerikanischer Tradition. Allerdings ist es keine Heldensaga, keine Siegergeschichte, wie sie Western so gerne erzählt haben. Seine Romane enden alle in mehr oder weniger großen Katastrophen. Er ist ein Meister der Schilderung von Niederlagen und das gilt auch diesmal. Dennoch unterscheidet sich sein Roman deutlich von seinen Vorgängern, insbesondere dem letzten. Als das Schlachten vorbei war, ist eine heftige Auseinandersetzung über Artenschutz und Ökologie mit einem durchgeknallten fanatischen Tierschützer in einer der Hauptrollen, der von nichts zurückschreckt. Es kommt zu einem dramatischen Showdown mit Toten. San Miguel, T.C. Boyles jetzt übersetzter Roman, bietet nichts dergleichen. Diesmal überwiegen die stillen, die leisen Töne. Es ist, als ob man einen neuen Autor entdeckt.
I like to think that an artist is supposed to push his or her boundaries and be capable of doing anything. I have to say that one of the great things in my life is that I have a readership.
Ich denke, ein Schriftsteller sollte seine Grenzen ausdehnen und fähig sein, ganz unterschiedliche Dinge zu erkunden. Also wollte ich probieren, aus der Sicht von Frauen ein Buch zu schreiben, das zudem ohne Komik auskommt. Außerdem wollte ich mich im Stil zurücknehmen, ihn gefühlvoll machen. Er sollte nicht so wild und komplex wie mein übliches Schreiben aussehen. Das war schwierig, denn ich musste viele meiner spontanen Regungen unterdrücken. Ich bin aber letztlich zufrieden mit dem Ergebnis, eben weil es mir gefällt, unterschiedliche Sachen zu machen. Deswegen ist auch der neue Roman, den ich gerade beendet habe, The Harder They Come, das komplette Gegenteil von diesem. Ich scherze gerne, dass ich, als ich über die Frauen schrieb, die ganze Zeit ein Oberhemd trug. Und jetzt habe ich einen Roman mit männlich behaarter Brust geschrieben, in dem Menschen erschossen werden. Auch das hatte ich vorher noch nie getan, und es war wie ein Gegengift zu dem, was ich gerade vorher gemacht habe. And it's a kind of antidote to what I've done
before, where I was under such constraints. Der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle hat tatsächlich einen, zumindest für ihn, sehr ungewöhnlichen Roman vorgelegt. Es fehlen zugespitzte Konfrontationen, heftige Gewaltexplosionen. Nicht, dass es ein Happy End gäbe, das wäre nun tatsächlich für den Schriftsteller unvorstellbar. Auch diesmal scheitern die Protagonisten, aber still und leise. Das Unglück ist kleiner, persönlicher, sozusagen familiär, aber nicht minder tragisch für die Beteiligten. Das entspricht ja auch den wahren Begebenheiten, und an die hat sich der Autor bei aller schriftstellerischer Freiheit durchaus gehalten. Wie so oft in seinen Büchern beruhen die Ereignisse, die er aufgreift, auf historischen Fakten.
Das stimmt also alles, und meine Aufgabe besteht nun darin, diese Geschichte zu dramatisieren. Wie fühlt man sich auf der Insel? Was sagt man zu seinem Ehemann, wenn er einen aus dem Leben herausreißt und auf diese abgelegene Insel bringt? Das genau macht das Vergnügen des Schreibens aus. Die Situation durch die Augen der Figuren anzuschauen. Indem man solche historischen Berichte aufgreift und sie dramatisiert, leuchtet man sie gewissermaßen aus und versucht sich vorzustellen, wie sich die Betroffenen gefühlt haben.
Zwei Familien stehen im Mittelpunkt des Romans, teilen ihn in zwei große Geschichten, zwei Zeitabschnitte. Die Walkers kommen 1888 auf der Kanalinsel San Miguel an, verlassen die Insel nach 5 Monaten und kehren dann für einige Zeit wieder zurück. Nachdem die Insel eine Weile unbewohnt geblieben ist, ziehen 1930 die Lesters nach San Miguel und bleiben dort 12 Jahre. Danach siedelt sich niemand mehr an. 1980 wird San Miguel zum Nationalpark erklärt. Um ein Gefühl für die gerade mal 6 Kilometer breite und 13 Kilometer lange Insel und deren Natur zu bekommen, hat der Schriftsteller einen Tag und eine Nacht auf der einsamen Insel verbracht. Heute von allen Schafen befreit, ein Vogel- und Seelöwenparadies.
These are actual people. In the first part,
diese Menschen haben tatsächlich gelebt. Die Waters-Familie aus dem ersten Teil des Buches weilt natürlich nicht mehr unter uns. Ich habe ein Tagebuchfragment von weniger als 50 Seiten benutzt, erfinde also im Prinzip die Figuren komplett. Die zweite Familie, die Lesters, hinterließen 2 ziemlich wunderbare Memoiren. Da habe ich also eine umfangreichere Geschichte vorgefunden. Betsy, eine der beiden Töchter, die auf der Insel wohnten, ist immer noch am Leben, und ich habe sie ein paar Mal getroffen. Sie hat ihre eigenen Erinnerungen aufgeschrieben. Als sie die Insel verließ, war sie allerdings erst 9 Jahre alt. Sie stützte sich also auf das, was ihre Mutter ihr erzählt hat.
She wrote her own memoir. Of course, when she left the island, she was only 9 years old, so she is relying on what her mother told her.
T.C. Boyle hatte also eine Menge Fakten, als er begann, seinen Roman zu entwerfen. Das Tagebuch von Miranda Waters, der ersten Frau, die 1888 mit ihrem Mann, dem Bürgerkriegsveteran Will, auf die Insel zieht, fand er in einer Zeitschrift der historischen Gesellschaft seines Wohnortes Santa Barbara wieder veröffentlicht.
Marantha hatte Tuberkulose. Ihr Ehemann überzeugte sie davon, dass sich ihr Zustand verbessern würde, wenn sie das Geld aus ihrer ersten Ehe dazu benutzen würde, nach Süden zu ziehen, wo es wärmer wäre. Sie lebten in San Francisco. Und jeder, der schon mal in San Francisco gewohnt hat, weiß, wie kalt diese Stadt sein kann. San Miguel liegt nun tatsächlich südlich von San Francisco, aber wegen der Meeresströmungen ist es dort sogar noch kälter. Für sie war das alles nur sehr schwer aus. In ihrem Tagebuch, das mich sehr berührt hat, beschwert sie sich aber nicht, sondern spricht dort nur von ihrem sich verschlechternden Zustand. Sie spricht einfach über die alltäglichen Dinge, was sie essen, was sie an dem Tag erledigt haben, was ihr Mann unternommen hat, um die Straße zum Hafen zu bauen, welches Kartenspiel sie abends spielten. Es gab ein Kapitel für jeden Tag der 5 Monate, die sie dort gelebt hat. Manchmal überspringt sie eine Woche.
Es ist ein mühsamer Alltag mit viel Arbeit, denn dem Haus fehlt jeglicher Komfort. Die Einrichtung ist spartanisch und primitiv. Es gibt weder fließend Wasser noch Bad oder Toilette im Haus. Es wird mit Holz geheizt, doch die eisigen Winde, der feuchte Nebel, der wochenlang über der Insel hängt, dringen durch die schlecht isolierten Wände. Regen tropft durch das undichte Dach. Für Marantas TBC ist das feuchtkalte Klima eine Katastrophe. Immer wieder strecken sie massive Hustenattacken mit blutigen Auswürfen nieder, muss sie tagelang das Bett hüten. Ohne ihre Bedienstete Ida würde der Haushalt zusammenbrechen. Es kommt, wie es kommen muss. Maranta erleidet einen so schlimmen Blutsturz, dass sie in ein Krankenhaus auf dem Festland überführt werden muss. Damals ist die Schwindsucht nicht heilbar. Auch wenn sich ihr Zustand vorübergehend wieder etwas bessert, sie wird nie wieder auf die Insel zurückkehren können. Ihre Tochter Edith empfindet das als Befreiung. Sie ist wieder unter Menschen, kann das normale Leben eines jungen Mädchens führen, beginnt Musik und Schauspielerei zu studieren. Sie hat durchaus Talent. Doch als ihre Mutter schließlich nach langen Qualen stirbt, zwingt ihr Stiefvater Will, das junge Mädchen, die Schule zu verlassen und mit ihm auf die Insel zurückzukehren.
So, sagte er und legte den Finger als Lesezeichen in das Buch. Um es kurz zu machen. Ich habe beschlossen, deine Mutter hat mir, bevor sie gestorben ist, darin zugestimmt, dass du nicht wieder zur Schule gehen wirst. Was? Wie meinst du das? Es ist die Schule. Meine Schule. Ich muss wieder dorthin. Er ließ sich Zeit, setzte sich im Sessel zurecht und sah sie unverwandt an. Weißt du was? Sagte er, doch es klang nicht wie eine Frage. Dein Ton gefällt mir nicht. Und dann setzte er hinzu, junge Dame. Als wäre er ihre Mutter. Als spreche er an ihrer Stelle, mit ihrer Stimme. Doch es klang hohl und anmaßend. Er starrte sie noch immer an. Seine Augen blickten jetzt härter. Und sie hätte es besser wissen müssen. Sie hätte gehen und warten sollen, bis er zugänglicher war. Aber sie konnte nicht anders. Meine Mutter hätte dazu niemals Ja gesagt. Ich glaube dir nicht. Sie wollte, dass ich eine höhere Schulbildung kriege. Das weißt du genau. Du bist ein Lügner. Er sprang so plötzlich auf, dass sie keine Zeit hatte, zu reagieren. Das Buch fiel zu Boden, der Mund war verzerrt und sie roch seinen nach Whisky riechenden Atem, seinen verhassten, stinkenden Atem. Nein, sagte er, ich bin kein Lügner. Jedes Wort, das ich spreche, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Wahrheit, die von jetzt an dein Leben bestimmt. Du wirst nicht in dieser Stadt leben, wo niemand auf dich aufpasst, auf dich und deine Verehrer. Es war totenstill im Haus. Jedes Staubkörnchen verharrte schwebend in der Luft. Im nächsten Augenblick fuhr er herum, stand mit einem Schritt vor ihr und packte sie am Handgelenk. Miss Everton, sagte er verächtlich. Miss Everton ist vollkommen unwichtig. Ebenso wie Mrs. Sanders und der Musiklehrer und der ganze Rest. Denn Tatsache ist, dass ich dich mitnehme auf die Insel, wo ich ein Auge auf dich haben kann. Hast du gehört? Hast du mich verstanden? Er schrie jetzt. Doch sie ertrug es nicht. Sie wollte nichts hören. Sie riss sich los, taumelte zurück und lief zur Tür, zur Haustür. Und ihr einziger Gedanke war, hinausrennen, zu fliehen, damit das, was gerade geschah, aufhörte. Und wenn du es genau wissen willst, wir brechen auf, sobald ich den Mietvertrag gekündigt und die Möbel untergestellt habe. Und dann rief er ihr noch etwas nach. Die Worte prasselten auf sie ein, als sie die Tür aufstieß und hinauslief in den Sonnenschein, der den Bürgersteig und die Bäume erglühen ließ. Na los, heul dir die Augen aus, aber pack deine Sachen und wag es nicht, mich je wieder einen Lügner zu nennen.
Eigentlich hatte Tissi Boll gar nicht vorgehabt, der Stieftochter Edith einen eigenen Buchteil zu widmen. Doch seine Tochter hatte darauf bestanden, dass er auch über deren Schicksal ausführlich berichtet. Also hat er all seine Fantasie zusammengenommen, um sich in die Situation eines jungen Mädchens in der Pubertät hineinzuversetzen, das alles verliert, was es geliebt hat, das sich nach Gesellschaft sehnt. Keine einfache Aufgabe. Edith ist nun verantwortlich für den gesamten Haushalt, soll das Haus putzen, die Öfen heizen, sich um das Geflügel kümmern, für die Männer kochen, also für ihren Stiefvater, dessen Angestellten Adolf und den Hütejungen Jimmy und deren Wäsche waschen. Für sie wird der amerikanische Traum ihres Stiefvaters von Unabhängigkeit und Freiheit zum Albtraum, zum Gefängnis, zur grausamen Strafe. Edith hasst das einsame, monotone und mühsame Leben und den hartherzigen, misstrauischen Stiefvater dermaßen, dass sie alles unternimmt, um fortzukommen. Sie opfert sogar ihre Jungfräulichkeit einen jungen Scharfscherer in der Hoffnung, dass er sie bei der Abfahrt heimlich mitnimmt. Sie täuscht sich. Doch dann gelingt ihr die Flucht mit einem jungen Robbenjäger. Der Roman erinnert immer wieder an ein Schauspiel.
The first story, it almost struck me as something like a Eugene O'Neill play.
Die erste Geschichte, ich meine die tatsächlichen Ereignisse, kam mir wie ein Theaterstück von Eugene O'Neill vor. Da gibt es diese kleine Gruppe von Figuren auf einer Insel zusammengedrängt. Die urbane Frau, die eigentlich nie aus der Stadt herausgekommen ist. Ihr Ehemann, der Bürgerkriegsveteran, der unabhängig sein möchte. Sein Angestellter im gleichen Alter, Adolf Wilson. Jimmy, ein junger Knabe, 15 Jahre alt. Und die Bedienstete Ida, das irische Mädchen. Und dann natürlich Edith, die 15-jährige Tochter.
Die Szenerie, das Bühnenbild, wechselt kaum. Die Handlung spielt sich vorwiegend in der Wohnküche und im Schlafzimmer oder vor dem Haus ab. Im Hintergrund immer dieselbe Einöde aus Gras, Gestrüpp und Fels.
Durch unsere ganze Literatur zieht sich Literatur über Inseln. Und Inseln stehen für sehr viele Dinge, am häufigsten aber für Isolation. Im Englischen haben beide denselben Wortstamm, Island und Isolation. Ich spiele also mit Shakespeares Sturm und mit Brontes Sturmhöhe. Das war zwar keine Insel, aber eine ganz abgelegene, gottverlassene Farm. Natürlich benutze ich das.
Es gibt absolut keine Ablenkung. Radio und Fernsehen sind noch nicht erfunden. Das Festland ist zu weit entfernt für Zeitungen und Zeitschriften. Selten, dass sich mal ein Fischer in den Hafen verirrt. Die einzige Abwechslung sind die Schafscherer. Das gilt auch für die zweite Geschichte der Familie Lester, die 1930 auf die Insel zog, auch wenn es damals zumindest schon Radioempfang gab und einen Generator für Strom. Allerdings musste in diesem Fall niemand überredet oder gezwungen werden, auf die Insel zu ziehen. Der erste Weltkriegsveteran Herbie und seine Frau Elise begeisterten sich für die Idee eines Lebens weit ab der Zivilisation. Das schockierende Ende soll hier nicht verraten werden, denn auch wenn das Buch kein Krimi ist, versteht es T.C. Boyle geschickt, Spannung aufzubauen, selbst in solch einer eher kammerspielartigen Atmosphäre. Zu den Erlebnissen der Lesters auf der Insel fand der Schriftsteller erheblich mehr Material als nur die zwei bereits erwähnten Biografien, denn ihr Umzug auf die Insel wurde schon bald zu einem großen Medienthema. Der Öffentlichkeit wurde eine Pionierfamilie wie aus den Zeiten des Wilden Westens präsentiert.
The Lester family during the Depression became quite well known throughout America.
Die Lester-Familie wurde während der Depression überall in Amerika sehr bekannt. Das Look Magazine, das Life Magazine kamen auf die Insel und fotografierten die Familie. Während der Depression, als die Leute nichts zu essen und keine Jobs hatten, war es für die Lester sehr verführerisch, als Selbstversorger auf der Insel zu leben. Da gab es nun die Lesters mit ihren zwei kleinen hübschen blonden Töchtern und das ergab ein ziemlich idealistisches Porträt.
Die Zeitungsartikel, Radiosendungen, Fotoreportagen sind erhalten geblieben und T.C. Boyle hat sie in seinem Roman verarbeitet. Doch er zeigt kein verklärtes, ideologisch aufgeladenes Bild, wie es die Medien damals zeichneten. Die Lesters mussten hart schuften, waren auf ihren Gönner, Bob Brooks, ein Millionär, angewiesen, der Herbie Lester die Schafzucht anvertraut hatte und immer wieder Geld zuschießen musste. Sie übernahm außerdem die Wartung einer kleinen Wetterstation für den Nationalen Wetterdienst. Als dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurden zwei Soldaten auf der Insel als Vorposten stationiert, um vor einer japanischen Invasion zu warnen. Sie wurden dafür bezahlt, diese zu verköstigen, doch das Zusammenleben gestaltete sich schwierig, zeigte ihre Anwesenheit doch Herbie deutlich, dass sein Traum von absoluter Unabhängigkeit eine Illusion ist. Die Insel unterstand jetzt der Marine. Der Traum von der völligen Unabhängigkeit, den beide Familienväter, der Bürgerkriegsveteran Will und der Erste Weltkriegoffizier Herbie hegten, zwei von ihren Kriegserlebnissen körperliche und physisch geschädigte Persönlichkeiten, war eine Illusion.
Both of the men are trying to conquer the land, which is a theme that I'm always writing about.
Beide Männer versuchen, das Land zu erobern. Ein Thema, über das ich ständig schreibe. Das hat unsere Spezies doch schon immer getan. Zu versuchen, die Kontrolle über die Natur und das Land zu gewinnen, um davon zu leben. Es ist eher ein Zufall für mich, dass die Männer tatsächlich Kriegsveteranen waren und verwundet worden waren. Beide zogen auf die Insel, sowohl um wieder zu genesen, als auch um die Natur zu beherrschen und von ihr zu leben und um sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Sie wollten keine Handelsvertreter sein oder für irgendjemand anderen arbeiten. Sie wollten unabhängig sein. Es gibt in der amerikanischen Psyche diesen anti-autoritären Zug. In der amerikanischen Kultur ist diese Art von Frontier, Grenzlandschlichtheit und die Sehnsucht danach ziemlich wichtig. Komm mir bloß nicht zu nahe. Und Vorschriften akzeptiere ich nicht. Ich suche mir meinen eigenen Weg. Je kleiner die Welt wird, desto weniger ist es möglich, irgendetwas dergleichen zu unternehmen.
Dizzy Boyle zeigt das im dritten Buchteil über die Lester-Familie ganz deutlich, als zwei Männer des Innenministeriums auf der Insel landen und sich Herbie und seiner Frau vorstellen.
Die beiden Männer lüpften die Hüte. Der mit dem Kaugummi lächelte gezwungen. Mrs. Lester? Hallo. Ich bin John Ayers und das ist mein Kollege Leonard Thompson. Wir sind vom Innenministerium und werden eine Woche hier verbringen, um eine Bestandsaufnahme der Tier- und Pflanzenwelt vorzunehmen. Wir wollten nur Hallo sagen und uns vorstellen. Herbie hatte dazu nichts zu sagen. Doch sie merkte, wie irritiert er war. Jeder ungebetene Besucher erregte seinen Zorn. Und obwohl er natürlich wusste, dass das Land der Bundesregierung unterstand, die die Weiderechte lediglich an Bob Brooks verpachtet hatte und die Sache jederzeit beenden konnte, vergaß er diese Tatsache oft. Oder wischte sie beiseite. Oder er leugnete sie einfach. Die Bundesregierung war irgendetwas Abstraktes, weit entfernt und ungreifbar. Wohingegen er und sie, die Gebäude und die Schafe und die Erde unter ihren Füßen, die er besaß und bearbeitete und deren Ertrag er genoss, sehr real war. Die Bundesregierung, Franklin Delano Roosevelt, er verachtete sie, wie er die Wilderer verachtete, die kamen, um seine Schafe zu stehlen. Weiß nicht, wie lange sie schon hier sind, aber sie wissen sicher, dass das Land erheblich überweidet ist, was zu einer deutlichen Verschlechterung der Bodenqualität geführt hat. Wenn es so weitergeht, wird die ganze Insel bald eine Wüste sein. Wir führen also eine Untersuchung in Hinblick auf eine mögliche Wiederaufforstung der Insel durch, unter besonderer Berücksichtigung einer substanziellen Reduzierung der Beweidung. Und das heißt, dass Sie die Schafe loswerden wollen, stimmt's? Ein Muskel unter Herbies Auge begann zu zucken. Er ballte die Fäuste. Obwohl seit 160 Jahren Schafe hier weiden. Ach was, seit die Spanier hierher gekommen sind. Sie sagte seinen Namen. Zwei Silben, Betonung auf der ersten, um ihn zurückzuhalten und ihn zu warnen. Herbie. Und dann, ce n'est pas le moment. Er ignorierte sie. Das nächste Mal bringen Sie lieber Ihre Anwälte mit, am besten gleich ein ganzes Rudel, er hielt inne. Oder sind Sie etwa Anwälte, hm? Nein. Wir sind keine Anwälte, sagte Ayers ruhig. Wir verwalten nur öffentliches Land. Herbie ließ ihn nicht weitersprechen. Ist mir egal, was Sie machen. Reden Sie mit Bob Brooks. Er ist Millionär. Wussten Sie das? Er hat Geld. Er wird das durchkämpfen, bis in die letzte Instanz. Er wandte sich ab, als wollte er das Tor verschließen. Fuhr aber noch einmal herum und sagte, und kommen Sie mir hier nicht in die Quere. Verstanden?
So sehr auch Herbie die Abhängigkeit von seinen Geldgebern zu verdrängen versucht, seine Unabhängigkeit wie eine Fahne vor sich herträgt, so deutlich wird doch, dass das Glück der Autarkie auf wackeligen Füßen steht, sich nicht erzwingen lässt. Zu leiden hat darunter vor allem seine Frau, aus deren Perspektive die Geschichte der Lesters erzählt wird. Für Dizzy Boyle sind diesmal die Frauen seine Heldinnen. Ihr Alltag steht im Mittelpunkt des Buches. Der Roman berichtet, wie sie mit den Verhältnissen zu kämpfen haben, sich anpassen müssen. Miranda, obwohl schwindsüchtig, versucht geradezu heroisch, ihre Krankheit zu ignorieren. Und doch muss sie ihrem Mädchen Ida vieles überlassen. Dass ihr Mann sie mit der Bediensteten dann betrügt, kränkt sie besonders schwer. Nachdem sie gestorben ist, lässt Boyle ihre Tochter Edith das Inselleben durchleiden und dann kommt schließlich Elise. Herbie lässt das Frau auf die Insel und wir erfahren, was ihr und ihrer Familie zustößt.
We all have to go back to our mother, don't we?
Wir kehren doch alle zu unseren Müttern zurück, nicht wahr? Ich nehme an, dass meine Mutter eine starke Frau war, die unsere Familie beherrschte, als ich aufwuchs. Ich sollte außerdem erwähnen, dass ich, nachdem ich den größten Teil meines Lebens mit Frau Boyle verbracht habe, eine starke Frau in Aktion erlebt habe. Ich habe also diesmal versucht, etwas zu tun, was ich noch nie zuvor gemacht hatte. Ich habe aus dem Blickwinkel der Frauen geschrieben. Aber dies ist auch ein sehr postmoderner Roman, der viele spielerische Aspekte und verschiedene Erzählebenen besitzt. Es ist zudem meine erste längere Erzählung, in der ich meinen Sinn für Ironie mäßigen musste. Es gibt in ihm keine Ironie. Ich wollte die Geschichte so erzählen, wie sie sich ereignet hat. Mich hat fasziniert, dass diese Frauen wegen ihrer Männer leiden. Anfangs wollte ich den Roman aus zwei Perspektiven schreiben, und zwar aus der Sicht des Ehemannes und der Ehefrau. Aber als ich dann anfing zu schreiben, begriff ich, dass es für mich viel interessanter sein würde und auch für die Qualität des Buches, eben weil ich es noch nie gemacht hatte, ausschließlich aus der Sicht der drei beteiligten Frauen zu erzählen.
Es sind einfühlsame Bilder, die Casey Boyle ausmalt. Man spürt geradezu, wie sich die Frauen gegen die widrigen klimatischen Verhältnisse wehren, gegen Stürme, Regen, Schlamm und Staub, Hitze und Kälte ankämpfen. Sie haben einen Haushalt zu bewältigen, in dem es an vielem fehlt. Die Errungenschaften der amerikanischen Zivilisation, hier Fehlanzeige. Es mangelt an frischen Lebensmitteln, an Obst und Gemüse zum Beispiel. Sie haben für gute Stimmung zu sorgen, spenden den Männern Trost, wenn wieder einmal irgendetwas nicht funktioniert, erziehen und unterrichten die Kinder, halten die Angestellten bei Laune, kümmern sich um die Schafscherer. Es sind, der Zeit entsprechend, klassische Frauenrollen. Sie ordnen sich unter, begehren nicht auf, schlucken ihre Enttäuschungen, ihren Ärger, ihre Verzweiflung, die sie bisweilen überkommt, ihre emotionale Einsamkeit runter. Es ist ein hartes Leben, entbehrungsreich und mühselig. Und der Lohn ist letzten Endes Unglück. Die Flucht aus dem Alltag auf die Insel erweist sich als Trugschluss. Hier nun hat Casey Boyle wohl eher seiner Vorliebe für Katastrophen nachgegeben, als den wahren Ereignissen zu folgen. Für die Lester-Familie jedenfalls endet bei ihm das Inselleben mit einer Tragödie.
One of the attractions to us of a novel.
Was uns an einem Roman oder an einem Film so fasziniert, insbesondere wenn schreckliche Dinge passieren, und natürlich müssen schreckliche Dinge passieren, wo wäre sonst das Drama, ist doch die Vorstellung, wie das wäre, wenn man in derselben Situation steckte. Das hat Voodoo-Charme. Wir hoffen, dass es uns nicht zustößt. Wenn Sie San Miguel lesen und das Leiden von Marantha miterleben, Sie sitzen dabei möglicherweise am Feuer mit dem Buch in der Hand und ein bisschen Brahms spielt im Hintergrund im Radio und neben Ihnen liegt die Katze, dann denken Sie, mein Gott, was für entsetzliche Dinge erlebt nur diese Frau. Ist das nicht was Schönes? Wenn Sie ein Shakespeare-Drama sehen und Sie gehen da raus, dann sind nicht Sie derjenige, der da mit dem Schwert umgebracht wurde.
You see a Shakespeare-Tragedy. You know, when you leave, you're not the one who's been disemboweled with a sword.
Das ist wieder ein typischer T.C. Boyle. Er kann sich doch nicht verleugnen, auch wenn er diesmal einen sehr ruhigen und gelassenen Ton gefunden, seinen Spott gezügelt, seine Ironie zurückgenommen hat. Was aber bleibt, das sind drei beeindruckende Frauengestalten. T.C. Boyle zeigt sich als einfühlsamer Erzähler. Der Schriftsteller T.C. Boyle, ein Porträt von Johannes Kaiser in der Sendung Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.